NDR Info. Echo des Tages.
Mit Brigitte Simnacher, guten Abend. Weitere Massenproteste in ägyptischen Städten gegen die Mubarak-Herrschaft. Der Präsident sieht keinen Grund, zurückzutreten. Die Regierung allerdings wird umgebildet. Wir informieren Sie über die Lage in Ägypten und dazu auch der Kommentar. Weitere Themen im Echo des Tages. In einem offenen Brief an Verteidigungsminister zu Guttenberg beklagt die Stammbesatzung der Gorch Fock Rufmord und fehlenden Rückhalt in der Bundeswehr. Diese Kritik weist der Verteidigungsminister zurück. Offenbar werden zwei weitere Besatzungsmitglieder des gekaperten deutschen Frachters im Indischen Ozean vermisst. Die CDU in Baden-Württemberg läutet mit Angela Merkel die heiße Wahlkampfphase im Ländle ein und natürlich heute Fußball-Bundesliga und das Wichtigste vom Samstagssport. Zur Lage in Ägypten. Viele tausende Demonstranten haben wieder ihren Zorn über Präsident Hosni Mubarak auf die Straße getragen, trotz seiner weiteren Ausgangssperre, trotz Warnungen des Militärs. Die Gegner des Mubarak-Regimes haben sich im Zentrum von Kairo, Alexandria und anderen Städten versammelt. Die Kabinettsauflösung und ein Dialogangebot, mit dem sich Mubarak an der Macht halten will, lehnen sie als zu dürftig ab. Aus Kairo, Jürgen Strüjak.
Die Ankündigung Mubaraks, die Regierung zu entlassen, selbst aber nicht zurückzutreten, hat die Proteste nur noch weiter entfacht. Wie zum Beispiel am staatlichen Fernsehzentrum, zu dem am späten Nachmittag tausende Demonstranten marschierten. In ihrem Protestzug tragen sie den Leichnam eines Mannes, der bei Zusammenstößen mit der Polizei ums Leben gekommen sein soll. Mubarak Hundesohn, rufen sie im Sprechchor. Auch am Samstag gehen seit dem Vormittag wieder Zigtausende gegen das Regime auf die Straße. In Kairo, aber auch in anderen Landesteilen. Auf dem Platz der Befreiung im Kairoer Stadtzentrum versammelten sich bis zum späten Nachmittag über 50.000 Menschen, trotz der Ausgangssperre, die seit 16 Uhr gilt. Bei dem Versuch, das Innenministerium zu stürmen, sollen drei Demonstranten erschossen worden sein. Die Polizei hat sich in und auch außerhalb der Hauptstadt zurückgezogen, so zum Beispiel im Norden des Sinai. Bislang nicht bestätigt wurden Berichte, in denen es heißt, dass der Grenzübergang zum Gazastreifen auf ägyptischer Seite nicht mehr bewacht wird. Überall im Land finden Plünderungen statt. So soll in Kairo Augenzeugenberichten zufolge ein Großmarkt der deutschen Metrogruppe geplündert und zerstört worden sein. Im Stadtteil Mahdi wurde Feuer in einer Shoppingmall gelegt. In Luxor steht ein Gebäude der Regierungspartei in Flammen. Gleichzeitig versuchen Demonstranten aber auch, die Plünderungen zu verhindern. In Sprechchören rufen sie: Wir sind keine Plünderer. Auf Spruchbändern heißt es: Gegen Zerstörung für den Wandel. Auf einigen Straßenkreuzungen haben ganz normale Bürger damit begonnen, den Verkehr zu regeln. In etlichen Stadtvierteln haben die Bewohner Bürgerwehren gebildet. Touristen, die gerade in Kairo weilen, begannen damit, das Land zu verlassen. So herrscht zum Beispiel im Hilton Ramses Hotel hektische Abreisetätigkeit. Vor einem Gefängnis im Süden Kairos versammelten sich heute 2000 Menschen, vermutlich um die Häftlinge zu befreien. Augenzeugen berichten, dass 70 von ihnen getötet wurden. An zentralen Plätzen sind auch heute wieder Panzer des Militärs aufgefahren. Dem Fernsehsender France 24 gegenüber erklärte der Reformpolitiker Mohamed El-Baradei, dass das Militär damit beginne, die Kontrolle zu übernehmen. Und die Armee habe sich in Ägypten noch nie gegen das Volk gestellt. El-Baradei steht noch immer unter Hausarrest. Am Mittag trat die Regierung geschlossen zurück, eine neue wurde noch nicht benannt. Am Abend wurde bekannt gegeben, dass Mubarak den Geheimdienstchef Omar Süleyman zum Vizepräsidenten ernannte.
Bundesaußenminister Westerwelle hat an Mubarak appelliert, tatsächlich Meinungs- und Pressefreiheit zuzulassen und auf Gewalt gegen Demonstranten zu verzichten. Westerwelle leistete sich auch eine kleine verbale Drohgebärde. Deutsche Hilfe könnte gekürzt werden, wenn die ägyptische Führung keine demokratischen Reformen zulasse. Der Außenminister trifft sich am Montag mit seinen EU-Kollegen, um die Lage in Ägypten und anderen arabischen Unruhestaaten zu erörtern. Der EU-Ratspräsident ließ schon heute in Brüssel die EU-Position zu Ägypten verbreiten. Andreas Reuter.
Der EU-Ratspräsident setzt sich für Mohamed El-Baradei ein, allerdings ohne den Friedensnobelpreisträger direkt beim Namen zu nennen. In seiner schriftlich verbreiteten Erklärung fordert der ständige EU-Ratspräsident die Freilassung der inhaftierten Demonstranten und all jener, die, so wörtlich, aus politischen Gründen unter Hausarrest stehen, einschließlich politischer Persönlichkeiten, so Van Rompuy. El-Baradei steht seit Freitag in Kairo unter Hausarrest. Der ständige Ratspräsident, der EU erklärte, der Respekt für fundamentale Menschenrechte wie Redefreiheit, Versammlungsfreiheit und das Recht auf freie Kommunikation seien Grundelemente jener Demokratie, die die Ägypter anstrebten. Van Rompuy forderte Ägyptens Präsident Mubarak auf, den nötigen Reformprozess in Gang zu setzen. Er hoffe, dass Mubaraks Versprechen nach Offenheit auch zu konkreten Taten führen würden. Bereits am Vorabend hatte EU-Außenministerin Catherine Ashton die so wörtlich fortdauernde Gewalt gegen Demonstranten durch Polizei und staatliche Sicherheitskräfte in Ägypten als tief besorgniserregend bezeichnet. Die ägyptische Führung forderte sie auf, dringend einen konstruktiven und friedlichen Weg aufzubauen, um auf die legitimen Hoffnungen ägyptischer Bürger auf demokratische und sozioökonomische Reformen zu antworten, so Ashton. Sie werde die Situation in Ägypten auch mit den 27 EU-Außenministern besprechen, die am Montag in Brüssel zusammenkommen. Politiker, Experten und Menschenrechtler hatten die EU zuletzt für ihren Umgang mit den autoritären Regimes in Nordafrika kritisiert und der Union mangelndes Engagement für die Menschenrechte vorgeworfen. Allerdings wird auch von dem kommenden Außenministertreffen am Montag keine grundsätzliche Neuausrichtung der EU-Politik für die Region erwartet. So ein Wandel müsse gründlich vorbereitet werden, sagte ein EU-Diplomat. Eine entsprechende Beschlussvorlage gebe es jedenfalls noch nicht.
Um die aufgeheizte Stimmung in Ägypten möglichst zu beruhigen, hat Präsident Mubarak also das Kabinett aufgelöst und stellt politische und soziale Reformen in Aussicht. Wie den Menschen auf den Straßen reicht das jedoch dem Oppositionspolitiker Mohamed El-Baradei nicht aus. In einem Fernsehinterview hat er Mubarak zum wiederholten Mal zum Rücktritt aufgefordert. Gibt es zu Mubaraks Rücktritt überhaupt eine Alternative? Der Kommentar von Jürgen Striak.
Wenn ich in den letzten Jahren mit Freunden in Ägypten über die Lage im Land sprach und darüber, was passieren müsste, damit sich die Verhältnisse zum Besseren ändern, dann fragte meistens irgendeiner, merkt ihr, genau dasselbe Gespräch haben wir schon Anfang der 90er Jahre geführt. Was wäre, wenn Mubarak die vergangenen zwei Jahrzehnte dazu genutzt hätte, Schritt für Schritt einen Wandel einzuleiten? Ein Wandel brauche Zeit, sagte da meistens ein anderer, so etwas gehe nicht so schnell. Sabr Gamil, Geduld ist schön, lautet eine in Ägypten populäre arabische Redensart. Inshallah, so Gott will, lautet eine andere. Es ist kaum ein Land vorstellbar, in dem die Menschen so viel Angst vor Veränderungen haben und sie gleichzeitig so sehr herbeisehnen. Die Ägypter und die meisten von ihnen sind junge Frauen und Männer, haben nie erlebt, dass sich politisch oder sozial etwas verändern könnte, geschweige denn zum Besseren. Aber 20 Jahre sind eine lange Zeit. Seit Anfang der 90er haben sich große Teile der Welt radikal verändert. In Osteuropa fand ein atemberaubender Umbau statt, der die Verhältnisse vom Kopf auf die Füße stellte. In Asien entwickelten sich Länder zu Hightech-Staaten, die dem Westen nun die Stirn bieten. Aber in Ägypten blieb alles beim Alten. Was wäre, wenn Mubarak diese zwei Jahrzehnte genutzt hätte, um die ägyptische Gesellschaft auf vielen Schultern zu verteilen? Wenn er die Entwicklung einer verantwortungsvollen Opposition erlaubt hätte, eine, die liberal, links, bürgerlich und auch islamistisch ist. Ansätze für solch ein breites Spektrum gibt es ja. Was wäre, wenn er es Schritt für Schritt gestattet hätte, dass die Menschen in einer lebendigen Zivilgesellschaft an der Gestaltung der Verhältnisse teilhaben? Es ist der größte Fehler Mubaraks, dass er an einer Stagnation schuld ist, die ihresgleichen sucht. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Die Macht im Land ruht auf einer einzigen Säule, die jetzt scheppernd einstürzt. Und mit ihr das gesamte pharaonische System des Präsidenten. Auch seit Dienstag, seit der Leidensdruck der Menschen zu machtvollen Demonstrationen führte, die niemand für möglich hielt, hat Mubarak eigentlich alles falsch gemacht. Er hat die Unruhen ausschließlich als Sicherheitsproblem und nicht als gesellschaftliches gesehen. Mit brutaler Gewalt ging er gegen die Proteste vor und forderte die Demonstranten nur desto stärker heraus. Vor allem seine Rede der letzten Nacht zeugt von einem schockierenden Realitätsverlust. Mubarak versprach den Leuten, Arbeitslosigkeit, Armut und Korruption zu bekämpfen. Meine Güte, Versprechen, als ob es nicht vor allem diese ständigen Versprechen sind, die die Menschen satt haben. Er kündigte an, die Regierung zu entlassen, eine neue einzusetzen, aber selber an der Macht zu bleiben. Auf die Ägypter wirkt das, als würde man in einem klapprigen Bus, der auseinanderzufallen droht, lediglich den Busfahrer austauschen. Die Menschen haben die Botschaft verstanden. Längst protestieren sie wieder und rufen im Sprechchor die Standardlosung der letzten Tage. Es schab yurid iskat en nizam. Das Volk will den Sturz des Regimes. Fast niemand in Ägypten möchte, dass das Land ins Chaos versinkt. Auch nicht die Muslimbruderschaft. Es werden Gebäude angezündet und Geschäfte geplündert. Aber es sind gleichzeitig auch Demonstranten, die im Sprechchor rufen, wir sind keine Plünderer. Und die das ägyptische Museum davor bewahrt haben, dass ein Feuer auf das Gebäude übergreift. Ob sich das Chaos weiter ausbreitet, wird davon abhängen, ob Mubarak zu mutigen, umfassenden Entscheidungen fähig ist. Und ob er überhaupt begreift, wie nötig das wäre.
Das war die Meinung von Jürgen Stryjak. Das war der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der abberufene Kapitän der Gorch Fock, Norbert Schatz, erwägt juristische Schritte. Einer Suspendierung vom Dienst müsse ein rechtliches Gehör vorausgehen. Das will jedenfalls sein Rechtsanwalt dem Magazin Focus gesagt haben. Die Stammbesatzung der Gorch Fock hat wiederum in einem offenen Brief an Verteidigungsminister zu Guttenberg betont, wie sehr sie hinter ihrem Kapitän steht. Sie schreiben, die Stammbesatzung schreibt, ihr Kapitän sei abserviert worden. Sie beklagen auch, dass sie in der Bundeswehr nicht den gewünschten Rückhalt hätten. Zu Guttenberg hat sich in Davos dazu geäußert. Hans-Jürgen Maurus.
Bundesverteidigungsminister zu Guttenberg hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos den Erhalt des offenen Briefes der Stammbesatzung der Gorch Fock nicht nur bestätigt, sondern auch die enthaltenen Vorwürfe zurückgewiesen. Das gelte besonders für die Kritik, er habe den Kommandanten der Gorch Fock abserviert.
Also ich kann hier immer wieder nur sagen, dass es völlig absurd ist, davon zu sprechen, dass der Kommandant abserviert, geschasst oder gefeuert worden sei. Der Kommandant ist von seiner Führungsverantwortung entbunden. Und dieser Schritt war notwendig und geboten. Und zwar nicht alleine nur zum Schutz des Kommandanten, ebenso zum Schutz einer Besatzung. Ich brauche einen Kommandanten, der seinen Kopf frei hat angesichts der Schwierigkeit, ein solches Großgerät wie die Gorch Fock segeln zu können. Und wir brauchen die Möglichkeit für eine sachgerechte Aufklärung. Und eine sachgerechte Aufklärung ist mit einer solchen Maßnahme in Verbindung zu bringen. Wenn sich alle Dinge als haltlos herausstellen sollten, wenn man auch richtig festgestellt hat, wo Verantwortung letztlich liegt, steht nichts dagegen, dass, wenn sich die Dinge als haltlos erweisen, dass der Kommandant, der ja immer noch Kommandant ist, auch seine Aufgabe wieder wahrnimmt.
Auf den Brief der Stammbesatzung der Gorch Fock werde er reagieren, kündigte Guttenberg an.
Der offene Brief hat mich erreicht und die Reaktion ist immer die, dass man auf Briefe auch antwortet, aber dass man gleichzeitig der Aufklärung auch Raum gibt. Und für die Aufklärung sind Experten angesetzt, auch Marineexperten, eben solche, die sich mit diesen Punkten befassen können und zu befassen haben. Und ich werde selbstverständlich auch, wenn die Stammbesatzung in Deutschland eintrifft, auch mit ihr das Gespräch suchen. Auch das ist selbstverständlich, weil mir auch wichtig ist, welche Eindrücke aus diesen Dingen letztlich erwachsen und welche Konsequenzen man aber auch in der Verantwortung selbst bereit ist zu ziehen. Mit Blick auf Vorwürfe, mit Blick auf Geschehnisse, mit Blick darauf, ob sich die Vorwürfe dann möglicherweise als richtig oder falsch herausstellen sollten.
Gleichzeitig stellte der Bundesverteidigungsminister klar, dass von den bisherigen erhobenen Vorwürfen gegenüber dem Kapitän und den Ausbildern der Gorch Fock bisher nichts bestätigt worden sei.
Es ist von den Vorwürfen nichts bestätigt und ich stelle mich ganz klar vor jeden einzelnen Soldaten der Marine, auch vor jene, die einer Führungsverantwortung entbunden sind. Bis solche Vorwürfe nicht aufgeklärt sind, gilt immer auch die Vermutung zugunsten jener, die in Verantwortung stehen. Aber sie stehen in Verantwortung und das muss man auch wissen. Man kann nicht Verantwortung zur Seite und nach oben wegdelegieren in der Bundeswehr. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass das gemacht wird, aber das Bewusstsein muss gegeben sein. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb die Strukturreform jetzt auch ansteht, unmittelbar ansteht, um gewisse Defizite in diesem Bereich auch abzubauen.
Die politische Führung trage ebenfalls Verantwortung, räumte Guttenberg ein. Aber Soldaten und Soldatinnen sollten offen über Missstände berichten und zur Aufklärung beitragen.
Knapp 3 Wochen hat ein deutsch-afghanischer Student in einem US-Militärgefängnis in Afghanistan hinter Gittern gesessen. Terrorverdacht. Der deutsch-Afghaner studiert an der Fachhochschule Frankfurt. Er hatte seine Familie in Kabul besucht und war dann Anfang Januar von amerikanischen Soldaten in deren Haus verhaftet worden. Möglicherweise aus Versehen, vielleicht wegen falscher Informationen aus Deutschland. Jetzt ist er wieder frei. Zu diesem Fall aus Berlin, Dietmar Riemer.
Außenminister Westerwelle ist erleichtert und dankte seiner amerikanischen Kollegin Hillary Clinton für deren Unterstützung bei der Lösung des Falls Hadid N. Der Mann ist nach Auskunft des Auswärtigen Amtes in so wörtlich deutscher Obhut und soll so rasch wie möglich nach Deutschland zurückgebracht werden. Die Schwester des Mannes teilte unterdessen mit, ihr Bruder befinde sich derzeit in der deutschen Botschaft in Kabul und es gehe ihm gut. Man habe mehrmals mit ihm telefonieren können. Die Bundesregierung geht nach Informationen des Spiegel davon aus, dass es sich bei der Verhaftung von Hadid N. um ein Versehen gehandelt habe. Der Deutsch-Afghane sei möglicherweise das Opfer einer Notiz deutscher Sicherheitsbehörden geworden. Demnach hatte das Polizeipräsidium Frankfurt N. im Oktober 2009 so wörtlich zur polizeilichen Beobachtung ausgeschrieben, weil man befürchtete, er wolle in den Heiligen Krieg ziehen. Nach Angaben seiner Schwester hätten die Behörden unzutreffende Informationen über angebliche strafbare Handlungen nach Afghanistan weitergeleitet. Das Bundeskriminalamt wies diese Darstellung jedoch zurück.
Zwei Seeleute der von Piraten gekaperten Beluga-Nomination sind frei. Sie hatten offenbar großes Glück. Die beiden sind in einem Rettungsboot auf hoher See von einem dänischen Kriegsschiff entdeckt worden. Das Schicksal der übrigen 10 Besatzungsmitglieder auf der Beluga-Nomination ist weiter unklar. Das Schiff muss irgendwo im Indischen Ozean nördlich der Seychellen sein. Aus Ostafrika berichtet Antje Diekans.
Die Ereignisse um den gekaperten deutschen Frachter Beluga Nomination werden immer undurchsichtiger. Offenbar werden 2 Besatzungsmitglieder des Schiffes vermisst. Eine Sprecherin der Bremer Reederei sagte, während der Auseinandersetzungen auf dem Schiff seien insgesamt 4 Seeleute geflüchtet. 2 von ihnen wurden später von einer dänischen Fregatte in einem Rettungsboot aufgegriffen. Das Schicksal der anderen beiden Männer ist bisher ungeklärt. Nach Auskunft des NATO-Verbandes vor Ostafrika hatte die Mannschaft auf der Beluga-Nomination versucht, die somalischen Piraten zu überwältigen. Unbestätigten Berichten zufolge griff die Küstenwache der Seychellen ein und schoss auf die Seeräuber. 1 oder 2 Piraten und möglicherweise auch Besatzungsmitglieder sollen getötet worden sein. Inzwischen haben die Seeräuber offenbar wieder die Kontrolle an Deck übernommen. Das Schiff soll kurz nach der Schießerei einen Maschinenausfall gehabt haben. Möglicherweise ging ihm auch der Sprit aus. Die Piraten bekamen Hilfe von einem zuvor gekaperten Schiff und konnten die Beluga-Nomination wieder fahrtüchtig machen. Der Frachter soll jetzt unterwegs in somalische Küstengewässer sein. Über Lösegeldforderungen ist noch nichts bekannt. Das Schiff war am vergangenen Wochenende nördlich der Seychellen überfallen worden. Die Mannschaft konnte sich zunächst in einem Schutzraum verstecken. Den Piraten gelang es aber nach mehr als 2 Tagen, mithilfe eines Schweißgeräts dort einzudringen. Die Bremer Reederei warf der Anti-Piraten-Mission der Europäischen Union vor, nicht rechtzeitig eingegriffen zu haben. Nach Angaben von Atalanta befand sich zum Zeitpunkt des Überfalls aber kein Kriegsschiff in der Nähe. Die deutsche Fregatte Hamburg war demnach im Hafen von Djibouti und hätte mehrere Tage gebraucht, um bis zur Beluga-Nomination zu kommen. Ein anderes Kriegsschiff sei zwar nicht ganz so weit entfernt gewesen, habe aber einen Nahrungsmitteltransport des Welternährungsprogramms schützen müssen. Die somalischen Piraten haben ihren Aktionsradius zuletzt ausgedehnt. Die Beluga-Nomination wurde in einem Seegebiet überfallen, das bisher als relativ sicher galt. Die Seeräuber fahren oft mit zuvor gekaperten Mutterschiffen raus, die auch Monsunwinden und hoher See trotzen können. Erst die letzten Meter zu ihrem Angriffsziel legen sie in Schnellbooten zurück. Die EU-Mission zeigte sich zuletzt besorgt, dass die Piraten immer aggressiver werden. Sie terrorisieren die Mannschaften mit Scheinhinrichtungen. Es gibt auch Berichte, dass die Seeleute gequält werden, beispielsweise indem ihnen Plastiktüten über den Kopf gestülpt werden, bis sie kurz vor dem Ersticken sind.
Die russischen Ermittler wollen die Hintergründe des Attentats auf dem Moskauer Flughafen aufgeklärt haben. Noch nicht ganz, aber weitestgehend. Der Selbstmordattentäter soll ein junger Kaukasier gewesen sein. Das passt zumindest zu dem Verdacht, den Sicherheitskreise gleich nach dem Terroranschlag am Montag in die Welt setzen ließen. Stefan Lag berichtet über neue Erkenntnisse und Spekulationen.
Die russischen Behörden gingen heute mit der Mitteilung an die Öffentlichkeit, sie hätten den Anschlag auf dem Moskauer Flughafen Domodedowo weitgehend aufgeklärt. Doch das, was Wladimir Markin vom Ermittlungskomitee zu sagen hatte, war kein wirklich großer Erkenntnisgewinn. Der Attentäter ist identifiziert worden. Der 20-jährige Mann stammt aus einer der Republiken des Nordkaukasus. Der Untersuchungsausschuss kennt den Namen des Attentäters, aber im Interesse der laufenden Ermittlungen wird er ihn vorerst nicht veröffentlichen. Es wird weiterhin nach Verdächtigen gefahndet, nach den Hintermännern und Mittätern dieses Terrorakts. Dass die Spur des Anschlags in den Nordkaukasus führen könnte, hatten russische Medien schon lange vermutet. Bislang hat sich jedoch niemand zu der Tat bekannt. Für Aufsehen sorgte Mitte der Woche eine Äußerung von Ministerpräsident Putin, der erklärt hatte, er halte es für ausgeschlossen, dass tschetschenische Rebellen hinter dem Terrorakt steckten. Was ihn zu dieser Annahme bewegte, ließ er allerdings offen. In der Folge gab es verstärkt Spekulationen, die Hintermänner kämen aus anderen Republiken des Nordkaukasus, etwa aus Dagestan oder Inguschetien. Eine Meinung, die auch der dortige Gouverneur Yunusbek Yevkurov vertritt. Er hält es für möglich, dass am Ende Doku Umarov einer der Drahtzieher ist. Der Rebellenführer hatte sich bereits zu den Anschlägen auf die Moskauer Metro und den Schnellzug Nevsky Express bekannt. In der Vielvölkerregion kämpfen verschiedene islamistische Gruppierungen für ein von Moskau losgelöstes Kaukasus-Emirat. Doku Umarov hatte wiederholt gedroht, den Krieg aus dieser Region in die russischen Städte zu tragen. Natürlich liegt es nahe, Querverbindungen zu zurückliegenden Terroranschlägen zu ziehen. Die russischen Ermittler wiesen jedoch auch auf eine neue Qualität dieses Selbstmordanschlags vom vergangenen Montag hin. Pressesprecher Wladimir Markin: Besonders will ich betonen, dass der Terrorakt nicht rein zufällig in der Ankunftshalle des Flughafens verübt wurde. Die Ermittler sind der Überzeugung, dass der Anschlag in erster Linie gegen Ausländer gerichtet war. 35 Menschen kamen durch das Selbstmordattentat ums Leben. Unter den Todesopfern ist auch ein Deutscher. Über 180 wurden teils schwer verletzt. Natürlich wirft der Anschlag Fragen auf. Wie soll etwa die Sicherheit bei kommenden Großereignissen gewährleistet werden? Russland will sich bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 oder bei der Fußball-WM 2018 im eigenen Land als guter Gastgeber präsentieren. Terroranschläge auf internationalen Flughäfen sind da denkbar schlechte Vorboten. Bislang versuchte der russische Präsident mit einigen Schnellmaßnahmen darauf zu reagieren. Aus Verärgerung über zu lasche Sicherheitsvorkehrungen entließ er hohe Beamte und Offiziere. Premierminister Putin soll nun ein neues Sicherheitskonzept für den öffentlichen Verkehr erarbeiten. Das russische Parlament, die Duma, stimmte für die Einführung von farbkodierten Terrorwarnstufen. Kritiker sehen darin voreiligen Aktionismus. Im Kampf gegen den Terror ist Russland jedenfalls noch keinen Schritt vorangekommen.
In Baden-Württemberg ist Ende März Landtagswahl. Nicht wenige Landespolitiker sprechen von einer Schicksalswahl. Die CDU hat bei ihren Wählern wegen der Auseinandersetzungen um Stuttgart 21 Sympathien eingebüßt. Ihr Koalitionspartner FDP dümpelt im Umfragetief. Die Grünen sehen sich auch im Ländle sehr im Aufwind. Die SPD hofft, dass sie mit den Grünen die Landesregierung bilden kann. Nicht weiter verwunderlich also, wenn CDU-Ministerpräsident Mappus und mit ihm Kanzlerin Angela Merkel vor einem grünen Schreckgespenst warnen. Vom CDU-Landesparteitag ein Bericht von Sibylle Greter.
Pünktlich zum Landesparteitag der Südwest-CDU kam eine aktuelle MNIT-Umfrage. Danach kommt bei der Landtagswahl Grün-Rot auf 47, während Schwarz-Gelb nur auf 45% kommt. Somit wäre die CDU nach 57 Jahren an der Macht in Baden-Württemberg in der Opposition. Davon lassen sich die Delegierten auf dem Landesparteitag in Donaueschingen aber nicht irritieren. Bei ihnen ist die Stimmung
positiv, sehr gut.
Was wir in den letzten Tagen und Wochen in unseren Wahlkreisen erleben, macht uns Mut. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass diese Wahl zum Erfolg für uns als CDU werden wird.
Die rund 400 Delegierten wurden heute für die Aufholjagd motiviert. Dabei listete Ministerpräsident Stefan Mappus die Erfolge auf, die seine Partei in den vielen Regierungsjahren für Baden-Württemberg erreicht habe. Dank der CDU sei Baden-Württemberg in wichtigen Punkten im Ländervergleich an der Spitze. Großes Lob kam auch von Kanzlerin Angela Merkel. Für sie ist Baden-Württemberg ein Vorzeigeland und ganz ausdrücklich begrüßte sie den Vorstoß von Ministerpräsident Stefan Mappus für eine Neufassung des Länderfinanzausgleichs.
Das war kein Nein zur Solidarität. Niemand hat den Pakt bis 2019 in Frage gestellt. Aber dass eine Landesregierung wie hier in Baden-Württemberg oder die in Bayern oder die in Hessen sagt, wenn der Nachbar in Rheinland-Pfalz oder die Hauptstadt Berlin sich Sachen leisten kann, die wir uns eben nicht leisten können, dann verstehen wir nicht, warum das möglich ist und warum wir dafür zahlen sollen. Und das verstehe ich nun wieder. Und da müssen wir drüber reden, meine Damen und Herren.
Hauptgegner im Wahlkampf sind für die CDU die Grünen. Kanzlerin Merkel und Ministerpräsident Mappus haben eindringlich vor einer linken Regierung unter Führung der Grünen gewarnt. Sie seien nichts anderes als eine Dagegenpartei, würden dann aber später alles gerne in Anspruch nehmen, sagt Kanzlerin Merkel.
Gentechnisch hergestelltes Insulin, alle Segnungen des Internetalters, Wenn die Bahn dann einmal gebaut ist, man fährt natürlich nur Bahn. Im Zweifelsfall lässt man sich die Koffer nebenher auf der Autobahn hinterherfahren, damit es ein bisschen kompliziert ist. Hat es ja alles schon gegeben. Aber diese Art, alles zu nutzen und nichts dafür zu tun, das entsteht, die bringt Deutschland mit Sicherheit nicht voran. Und das müssen wir sagen.
Ministerpräsident Mappus sprach von einer Richtungswahl, in der es um Schwarz-Gelb oder Grün-Rot gehe.
Diese Dagegenpolitik der Grünen, sie dient nur einem einzigen Zweck. Sie wollen um jeden Preis an die Macht. Sie werden ohne Zögern und ohne Skrupel auch die Alt- und Neukommunisten von der Linkspartei ins Boot holen.
Keine Stimme dürfe verloren gegeben werden, um jeden Wähler müsse gekämpft werden. Als Wahlziel gilt für die CDU 40% plus ein kräftiges X.
So, und jetzt gehen wir raus, geben Gas, 57 Tage. Und dann, meine Damen und Herren, wäre der 27. März eine richtig gute Sache.
Stefan Mappus bleibt Ministerpräsident. Dafür kämpfen Sie, dafür kämpfe ich mit Ihnen. Ich bin optimistisch, dass wir das schaffen, meine Damen und Herren.
Wahlkampf, die Kanzlerin auf dem Landesparteitag der Südwest-CDU. Wir kommen zum Sport mit Marc Eschweiler. In der ersten Fußball-Bundesliga standen am Nachmittag 5 Spiele auf dem Programm. Unter anderem musste Borussia Dortmund in Wolfsburg antreten. Und der Spitzenreiter gab sich dabei keine Blöße. Wie ging's aus?
3:0, eine klare Sache für Borussia Dortmund. Damit feierte der BVB den 10. Auswärtssieg der laufenden Saison. Für Dortmund waren Barrios, Şahin und Hummels erfolgreich. Und BVB-Trainer Jürgen Klopp war nach der Partie
natürlich hochzufrieden mit dem Ergebnis, mit der Art und Weise, wie das Ergebnis zustande kam, mit der Leistung meiner Mannschaft, die heute wirklich richtig, richtig gut war. Im schweren Spiel, weil unglaublich auch körperbetont und enge Zweikämpfe, harte Zweikämpfe, waren wir der verdiente Sieger und waren dementsprechend zufrieden nach Hause.
Auch der FC Bayern München war auswärts erfolgreich. Der Rekordmeister gewann 3:1 bei Werder Bremen. Dabei holten die Bayern einen 0:1 Rückstand auf. Arjen Robben erzielte den Ausgleich.
Danach haben wir besser gespielt, sind wir mehr rausgekommen, haben wir besser die Lösung gefunden und dann auch 3 gute Tore geschossen. Aber ich glaube, erste Halbzeit haben wir auch Chancen gehabt, aber ging nicht rein und zweite Halbzeit war es besser.
Für die Bayern traf außerdem Miroslav Klose. Der Bremer Per Mertesacker erzielte das zwischenzeitliche 1:0, aber auch ein Eigentor. In der Tabelle liegt Dortmund mit 50 Punkten und weitem Abstand auf Platz 1. Leverkusen ist mit 11 Zählern Rückstand Zweiter. Der FC Bayern München bleibt dran, hat 14 Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund und ist Dritter. Die weiteren Ergebnisse des Nachmittags. St. Pauli gewann 3:0 gegen den 1. FC Köln und holte 3 wichtige Punkte im Abstiegskampf. Schalke unterlag 0:1 gegen Hoffenheim und Nürnberg siegte 2:0 gegen den Hamburger SV. Aktuell stehen sich im Abendspiel Kaiserslautern und Mainz gegenüber. Nach 25 Minuten steht es 0:1. Die Führung der Mainzer erzielte Luis Holtby. In der zweiten Fußball-Bundesliga gab es am Nachmittag 2 Spiele. 1860 München und der MSV Duisburg trennten sich 1:1. Zwischen Alemannia Aachen und Greuther Fürth hieß es 2:2.
Vom Fußball zum Wintersport. Im Lager der deutschen Rodler gab es heute großen Jubel. Warum?
Weil Olympiasiegerin Tatjana Hüfner ihren 3. WM-Sieg gefeiert hat. Die 27-Jährige aus Oberwiesenthal war im italienischen Cesana einmal mehr nicht zu schlagen und fuhr zu ihrem 3. Erfolg nach 2007 und 2008. Auf Rang 2 machte Nathalie Geisenberger den deutschen WM-Doppelsieg perfekt. Bei den Männern dagegen musste sich Olympiasieger Felix Loch aus Berchtesgaden mit der Silbermedaille begnügen. Er zog im WM-Finale in Cesana gegen Lokalmatador Armin Zögeler den kürzeren. Bronze ging an Andy Langenhahn aus Zella-Melis. Die deutschen Skispringer sind mit dem erhofften Podestplatz in die Teamtour gestartet. Die DSV-Adler Severin Freund, Martin Schmidt, Michael Uhrmann und Michael Neumeier landeten beim Mannschaftswettbewerb in Willingen auf Platz 2. Platz 1 ging an Olympiasieger Österreich und Dritter wurde das Quartett aus Polen. Morgen steht in Willingen das erste Einzelspringen der neuntägigen Tour auf dem Programm. Eisschnelllauf-Weltmeisterin Jenny Wolf hat in Moskau ihren 57. Weltcupsieg gefeiert. Die 31-Jährige aus Berlin setzte sich über 500 Meter klar gegen die Niederländerin Margot Buhr durch. 2 Rennen vor Ende der Weltcup-Saison ist Jenny Wolf der Gesamtsieg kaum noch zu nehmen. Und zum Schluss noch eine Meldung vom Tennis. Kim Clijsters hat zum ersten Mal in ihrer Karriere die Australian Open gewonnen. Die Belgierin siegte in Melbourne im Finale gegen die Chinesin Li Na in 3 Sätzen.
Das war das Wichtigste vom Samstagssport mit Marc Eschweiler. Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Am Mikrofon war Brigitte Simnacher.